Nach der enttäuschenden Niederlage gegen Aachen hat Rot-Weiß Essen gestern im Auswärtsspiel bei Hannover beim 3:1 den ersten Saisonsieg eingefahren. Wir wollen heute in der neuen Folge von der Hafenstraße Inside RWE über das Spiel sprechen und auch ein bisschen genauer auf die Taktik schauen, denn Trainer Dabowski hat ein bisschen umgestellt. Dann wollen wir den Blick auch nach vorne richten. Am Samstag steht die erste Pokalrunde an. Es geht gegen RB Leipzig. Über all das sprechen wir heute bei von der Hafenstraße Inside RWE.
Von der Hafenstraße Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hafenstraße Inside RWE. Ja, wir sitzen hier wieder in unserem schönen neuen Studio zusammen. Vielleicht habt ihr es letzte Woche mitbekommen. Wir haben hier den ganzen Look sowohl von unserem YouTube, von unserem Studio geändert. Und die größte Neuerung von der Hafenstraße gibt es jetzt auch als Podcast. Also wenn ihr uns lieber nur in der Audioform hören wollt, dann abonniert uns gerne auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Auch sonst hat sich ein bisschen was geändert. Wir haben Rubriken. Was sich nicht geändert hat, sind die Gäste. Nach wie vor hier die RWE-Experten an meiner Seite. Zu meiner Linken, Ralf Wilhelm.
Morgen.
Christian Wozniak, zurück aus dem Urlaub, frisch in den Talk.
Hallo zusammen.
Mein Name ist Kira Alex, ich führe euch als Moderatorin durch den Talk. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. 3:1, erster Saisonsieg. Nach der Enttäuschung gegen Aachen, jetzt ja schon ein bisschen Erleichterung. Wir haben letzte Woche gesagt, lastete schon so ein bisschen Druck jetzt vor dem Hannover-Spiel auf RWE, oder Ralf?
Absolut. Wir haben die Verantwortlichen hinterher auch so zugegeben. Es war jetzt noch nicht 5:12, aber es musste was kommen, damit alle wieder ein bisschen besänftigt werden, inklusive der sportlichen Führung und den Spielern. Und alle waren glücklich natürlich hinterher, haben lange gefeiert, sind hoch zu den Fans, was gestern eine echte Anstrengung war, in diesem leeren Stadion nach oben zu kommen. Die hatten die Essener Fans unter das Dach verfrachtet in dieser leeren Schüssel. War irgendwie auch skurril das Ganze. Aber die Spieler haben sich nicht nehmen lassen, sind da hochgekraxelt und haben lange ausgiebig mit denen gefeiert da oben.
Ja, 3:1 klingt jetzt erstmal vom Ergebnis her recht souverän. War es denn auch so souverän?
Nein, das war es auf gar keinen Fall. Ich habe das Spiel im TV gesehen, Ralf war vor Ort. Vor dem TV-Gerät sah es definitiv nicht souverän aus. Ich glaube, auch in allen Statistiken war Hannover besser. Ballbesitz 60:40, Torschüsse 21:7. Auch die ersten 20 Minuten hat Hannover RWE richtig reingedrückt. RWE kam fast gar nicht aus dem eigenen 16er heraus. Aber im Endeffekt zählt das Ergebnis. Das hat auch Christoph Dabrowski gesagt. Aktuell geht wohl nicht mehr spielerisch. Der Taktik ist voll aufgegangen, wie man so schön sagt, der Matchplan der Essener. Die wollten kompakt stehen. Und die U23 mal austoben lassen, und das haben die gemacht. Hannoveraner waren stark am Ball, viele Torszenen gehabt, aber hinten hat RWE Jakob Golz, auf den kann man sich verlassen. Dann kann man durchaus mal ein paar Dinge vielleicht mal durchlassen, was natürlich im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf verbessern werden muss. Vor allem die Defensive, dass die nicht so löchrig ist, aber auch das Spiel. Ja, wenn man das Spielgerät hat in den eigenen Reihen, dass man das nicht so früh verliert, dass man vielleicht mal ein bisschen durchpustet, das habe ich nicht so gesehen bei RWE. Ja. Aber wie gesagt, im Endeffekt, Fußball ist ein Ergebnissport und 3 Punkte.
Sind ja auch noch früh in der Saison, genau. Und wenn es jetzt nicht zu verbessern gäbe, dann wäre es ja vielleicht auch langweilig hier im Talk. Lass uns doch direkt mal noch tiefer reingehen, mit der Lupe draufschauen, das machen wir mit unserer ersten Rubrik.
Szene des Spiels.
Ich fange mal bei Ralf an. Welche Szene hast du dir rausgesucht?
Meine Szene des Spiels war absolut das Tor von Vonić. Da hat man seine Zielstrebigkeit gesehen. So muss ein Stürmer agieren. Ball mit, wunderbar mitgenommen, den Gegner einmal mit einer Körperregelung aussteigen lassen und dann noch den Torwart in die falsche Ecke geschickt. Das war echt ein Sahnetor, muss man sagen. Aber ich habe noch eine Szene des Spiels, die hat sich außerhalb abgespielt. Man muss sich das vorstellen, da sitzen oder stehen oben 2500 Essener-Fans und die treffen so auf gefühlte 80 bis 100 Hannoveraner, die zu faul waren, nach Münster zu fahren, wo die erste Mannschaft von Hannover gespielt hat. Und dann klingt dieser kleine, versprengte Haufen, singt auch einmal, hier regiert der HSV. Das finde ich dann sehr, sehr lustig, in dem Augenblick von Regieren zu sprechen. Also die Atmosphäre in diesen U23-Stadien, wenn die in den großen Stadien spielen dürfen, die ist fast wie bei Corona. Das ist eine ganz merkwürdige Atmosphäre. Das war jetzt kein Auswärtsspiel, das war irgendwie auf neutralem Gelände. Mit Heimunterstützung, würde ich das mal nennen.
Auf der anderen Seite schallt das schön, ne? Wenn dann 2000
unheimlich. Ja, wie bei Corona damals auch. Hörte sie auch laut an.
Ja, aber um nochmal kurz auf Vonić zurückzukommen, bevor ich dich nach deiner Szene des Spiels frage, hat er so ein bisschen das gezeigt. Wir haben auch im Vorfeld der Saison ja viel hier über ihn gesprochen, Na, bringt er jetzt das auf den Rasen, was man vielleicht von ihm erwartet, was er vielleicht auch in sich hat? Hat er das dann gestern in dieser Szene mal gezeigt?
Nicht nur in dieser Szene, er hat jetzt gegen Leverkusen getroffen, gegen Aachen getroffen und jetzt auch hier gegen Hannover. In der letzten Saison hat er noch vieles verdaddelt von seinen guten Chancen. Jetzt hat er eine gewisse Kaltschnäuzigkeit drin und Zielstrebigkeit und denke, es wird noch besser im Laufe der Zeit bei ihm. Der entwickelt sich gerade.
Er trägt jetzt auch die Nummer 9 hinten und er spielt wie eine Nummer 9. Er braucht nicht viele Chancen, wie Ralf sagt, in den letzten 3 Spielen in der Generalprobe gegen Leverkusen, Aachen und gestern. Gestern gab es auch noch eine schöne Szene, ist nicht meine Szene des Spiels, aber wo du Wonitsch ansprichst in der ersten Halbzeit, wo der sich den Ball nimmt.
Ja.
Im eigenen
und
marschiert. Lager, marschiert.
Auf keiner Brumme gepasst.
Genau. Ja, auf Brumme hält den Ball auch. Mhm. Also er ist auch spielstark, obwohl er diese 9 hat. Kein typischer Neuner. Mhm. Aber ja, was typisch für Neuner ist, sind Tore zu machen, zu schießen und das macht er.
Ja, genau, der Spielertyp, den Essen braucht. So, jetzt wollen wir es aber wissen. Was ist denn deine
Szene? Meine Szene des Spiels ist die 46. Minute. Da, wie sagt man so schön, da kippt das Spiel mit einer Szene. Die Hannoveraner treffen nach, weiß ich nicht, ich glaube, das war keine Minute, unter 60 Sekunden, den Pfosten und im Gegenzug 58 Sekunden später trifft RWE Lukas Brummer zum 2:1 für Rot-Weiß Essen nach einem Schnitzer auch vom Torwart der Hannoveraner. Arslan hat, glaube ich, geschossen und den muss er fassen und lässt abprallen. Und ja, Brummer bedankt sich per Doppelpack, bringt RWE in Front und danach, klar, Hannover kam dann noch so zu Szenen und die hatten durchaus Einschussmöglichkeiten, aber RWE hat schnell das 3:1 nachgelegt, was Ralf gerade beschrieben hat. Wonitsch kaltschnäuzig zuvor, natürlich wieder Arslan mit einem, ja, klasse, Weltklasse will ich nicht sagen, aber ja, auf jeden Fall ein klasse Ball, ne, Spiel eröffnend, ja. Boom, der läuft alleine zu 3:1, damit war das fast gegessen. Auf der anderen Seite habe ich mich immer so gesagt, wenn Hannover das 2:3 macht, könnte es nochmal brenzlig werden, kam aber nicht, zum Glück aus Essener Sicht und so hat man das Ding nach Hause geschaukelt. Aber das ist dann so eine Szene. Wie gesagt, wer hätte Fahrradkette, aber wenn Hannover dann 2:1 in Führung geht, wissen wir wieder nicht. Ne? Und aber das ist meine Szene des Spiels.
Hm. Ja, lass uns doch kurz über Brumme sprechen. Der hat ja vergibt ja nach dem Spiel immer Noten. Sind dann auf watz.de zu finden. Und Brumme hat, ich glaube, es war die 1,5.
Die beste Note gehabt.
War Man of the Match, oder?
Ja, er war wieder auf seiner Position. Da gehört er hin. Nicht in die Mitte, sondern nach außen. Da fühlte er sich auch wohler. Natürlich hat er den Satz gesagt, den immer alle Spieler sagen, ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt. Aber dann hat er auch schon zugegeben, dass er sich da wesentlich wohler fühlt, wenn er das Spiel vor sich hat und nicht links, rechts, vorne, hinten welche um sich hat. Und da hat er seine Stärken einfach ausgespielt. Wie viele Konter hat er gefahren? Wie viele Flanken hat er geschlagen von außen? Und noch die Tore gemacht. Also mehr kann man ja von einem gar nicht erwarten. Der war ja in einer Torjägermanier gestern unterwegs als Abstauber.
Und überhaupt, wenn man die 180 Minuten, Ralf, zusammenfasst, Aachen und Hannover, finde ich, Brumme ist bislang der Mann der Saison, dennoch ganz jung in der Saison natürlich.
Ja.
Also hat alles Hand und Fuß, was er macht. Ne?
Das ich würde noch einen.
Förmlich
ich würde noch einen. Nein, ich würde Safi nennen.
Okay, ja.
Wie schnell hat der eigentlich jetzt einen Easy Young vergessen lassen? Gestern, wie er das 3:1 vorbereitet hat, der ist schnell. Und ich kann nur sagen, mit der Geschwindigkeit von Safi hat sich die Mannschaft nach 20 Minuten wirklich freigespielt. Da waren die Konter, plötzlich ging er ab und dann haben sich ganz andere Spielkonstellationen ergeben. Der war unheimlich wichtig gestern.
Bei der Spielweise, die RWE aktuell favorisiert, sich ein bisschen zurückziehen, schnelle Umschaltmomente zu suchen, ist Safi natürlich der ideale Spielertyp. Ich habe mir sagen lassen, der ist sogar einen Tick schneller als Lawrence Anali, der mittlerweile in Houston in den USA spielt. Das ist ja Wahnsinn. Und wenn du so einen Turbomann da hast, dann lässt du den laufen. Und ja, aber er muss ja auch noch was draus machen. Anali hat es damals bei RWE nicht so geschafft. Der ist später aufgeblüht bei einem anderen Verein. Aber Safi schafft es aus der Regionalliga, SV Rödinghausen.
Guter Junge.
Bester Außenbahnspieler offensiv gewesen. Und jetzt zeigt er in der dritten Liga sofort angekommen. Und da waren ja einige hinterher auch. Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld. Er wollte unbedingt zur RWE. Dabrowski hat ihn, war einfach in den Gesprächen sehr, sehr begeistert. Und Safi hat sich für Essen entschieden. Und RWE kann da wirklich froh sein, dass Ramin Safi da spielt.
Und hat gestern nach einigen Minuten schon die gelbe Karte gesehen als Erster. Da ist er eigentlich gebremst worden, aber hat das einfach weggesteckt. Und er sagt, ich musste das ziehen, das taktische Foul, sonst wäre er durchgelaufen auf unsere Abwehr zu. Also von daher ist richtig. Ich glaube nicht, dass er sich viele gelbe Karten in die Saison einhandeln wird. Nicht, er ist nicht der Spieler für gelbe Karten normalerweise. Ist
eigentlich keiner, der da hart eingreift und auch
leckert. Spieler, der
wird eher hart genommen. Der wird eher
Aufgehalten. Ne?
Ja.
Was vielleicht noch ein bisschen, wenn man ihn ein bisschen kritisieren will, darf, die Flanken. Das ist mir aufgefallen, 3-4 ja, Flanken hinter das Tor. Kommen. Da muss ein bisschen dran arbeiten, aber ansonsten, wie Ralf sagt, also absoluter Top-Transfer, Geschwindigkeit, das, was du auf den Flügeln brauchst.
Wie habt ihr die anderen Neuzugänge gesehen? Arslan, Kaparos, war ja letzte Woche
Kaparos
ein bisschen
wieder, Kaparos wieder Licht und Schatten. Ja. Also nach vorne unglaublich agil, gut in die Räume gelaufen, richtig guter Mann, wenn er den Ball hat oder wenn er nach vorne geht. Und dann kommt diese Szene beim 1-1. Er erobert den Ball im Zweikampf gegen zwei Spieler, ist durch und spielt dann den Fehlpass genau in den Lauf des Hannoveraners. Mhm. Gut, den hätte man auch noch vielleicht stoppen können, weil danach hat die Abwehr auch ein bisschen gepennt, fand ich, wie der dann durchgegangen ist, der Torschütze. Aber er ist leider immer an diesen Gegentoren beteiligt und das ist dann immer so ein Malus bei ihm. Ne?
Genau. Ich sehe ihn nicht schlecht, aber jetzt auch nicht besonders gut. Er ist ein Sechser. Er muss aufräumen. Er ist der Staubsauger und ein Staubsauger darf sich nicht viele Fehler erlauben. Zweites Spiel, zweiter Patzer. Nächstes Gegentor, leider war er beteiligt. Klar kann man sagen, gegen Aachen rutscht er aus, aber er weiß nun mal. Und er jetzt in Hannover spielt er auch den blöden Pass. Mhm. Nach vorne hin, wie Ralf sagte, sage ich auch, sieht's gut aus. Aber ja, vielleicht braucht er neben sich noch so einen Partner, der für ihn das alles so wegsaugt, dass er sich ein bisschen entfalten kann in Offensiv. Aber Müsel tut sich aktuell auch schwer. Die RWE-Zentrale tut sich schwer. Aber da habe ich mir sagen lassen, dass es mit Gianluca Zwajkowski einen gibt, der da wohl nah dran ist, die ersten Einsatzminuten zu generieren in der dritten Liga. Der ist eigentlich
den habe ich auch stark im Trainingslager gesehen. Ja, war mein Favorit und die sportliche Leitung sagte auch, der kriegt als erstes seine Chance in der Liga irgendwann. Der ist richtig gut gewesen.
Da könnte so ein Jimmy Kaparos, glaube ich, muss er aufpassen, weil da der Junge das Eigengewächs da schon mit den Hufen scharrt. Mhm. Und vielleicht mal reingeworfen werden kann.
Also Tendenz ist gerade eher, ich habe heute Morgen nochmal mit Flügmann gesprochen, Tendenz ist eher, dass Kaparos sowohl seine Zeit bekommt, sich zu entwickeln. Wenn man sieht, dass er die nächsten Steps macht, dann ist da nicht unbedingt der Handlungsbedarf, jetzt sofort einen Sechser für ihn zu verpflichten, der ihm da zur Seite steht. Ich glaube, die werden noch ein bisschen stillhalten und die nächsten Spiele abwarten.
Da gibt es dann noch Tom Mustier, der irgendwann wiederkommt. Richtig. Wird. Und wie gesagt, der angesprochene Zwajkowski, ich sehe da im Zentrum eigentlich, klar, wenn du jetzt so richtig guten haben kannst, der, wo du sagst, der bringt uns sofort weiter.
Zum Erfahrener.
Genau. Ja. Aber Priorität, vielleicht kommen wir auch zu dem Thema, Transferaktivitäten, die liegt aktuell woanders, auf einer anderen Position noch.
Vielleicht sprichst du schon die Position an, über die wir auch sprechen wollen. Ich würde jetzt mal direkt auf die nächste Rubrik überleiten, da können wir nämlich ein bisschen taktischer und analytischer werden. Das ist nämlich das
Top-Thema der Woche.
Denn gestern hat Trainer Dabowski zwar die gleiche Startelf aufgestellt, aber umgestellt hinten. Viererkette. Hat sich das gelohnt? War das die richtige Entscheidung?
Ja, das war genau.
Man wollte defensiver das Ganze ausrichten.
Richtig. Erstaunlicherweise hat wirklich der Trainer auch dann gezeigt, dass er ein Team hat oder ein Team zu einem Team gehört. Er hat die ganze Woche mit ihnen trainiert, sie trainieren lassen und hat dann am Freitag die Frage wohl gestellt, wie wollen wir spielen? Und die Spieler haben sich eindeutig für die Viererkette ausgesprochen, weil die Spieler, für die es in Frage kommt, das besser kennen von früher, von ihren alten Vereinen. Und da hat der Trainer auch eine Einsicht gezeigt, dass er sagt, dann spielen wir mit der Viererkette. Und das hat wirklich funktioniert. Ich habe gestern dieses nervtötende Hintenrumspiel kaum wahrgenommen. Es ging schön über die Flügel nach außen, dann sofort in die Spitze rein. War auf jeden Fall der richtige Schritt. Also die Mannschaft kann meiner Meinung nach Dreierkette, Fünferkette, ist für sie zu kompliziert in der Ballbehandlung.
Aber trotzdem recht viele Torschüsse zugelassen oder wie habt ihr das gesehen?
Ja, ich habe ja gerade die Zahl genannt, 21 Torschüsse, aber davon waren auch, glaube ich, nur 6 oder 7 aufs Ziel.
Viele waren außerhalb des Strafraums.
Genau, viele mehr. Ne? Aber was ich noch sagen wollte, erwähnen wollte, Ralf sagt es, das ist auch eine Stärke von Dabrowski, finde ich. Er will mündige Spieler, er will sich mit denen unterhalten, austauschen. Du kannst natürlich auch ein Trainer sein, ich ziehe das durch, rigoros, wir spielen Dreierkette, ist mir scheißegal. Mhm. Und dann gehen die Köpfe nach unten, Mann, der Alte, der hat doch keine Ahnung, wir spielen die Viererkette besser. Aber er nimmt sie mit und das ist ein Team, das ist eine Mannschaft, eine Einheit. Das höre ich seit Wochen, vielleicht fehlt so ein bisschen manchmal die Qualität, aber sie sind eine Einheit, sie sind ein verschworener Haufen. Darauf setzt Dabrowski, darauf setzt die sportliche Führung, saubere Charaktere, das klappt super. Und wie Ralf sagte, hat der Dabrowski auch nach dem Spiel gesagt, Matchplan war, wir wollten kompakt stehen, wir wollten, dass die U23 der Hannoveraner die Spielstärke sich austobt und dann, zack, dann schlagen wir zu, Umschaltmomente, hat alles der Plan ist aufgegangen.
Ja.
Und mit Dreierkette bist du ein bisschen offener, musst du natürlich auch immer links und rechts die Jungs haben, die marschieren, vorne, hinten, Viererkette steht eben. Jeder hat seine Position hinten und ist die sichere Variante.
Ja, dann lass
die wohlfühlende, wie auch Ralf sagt.
Ja.
Ich glaube, prozentual gesehen wird sich ein Fußballer immer in einer Viererkette vielleicht wohler fühlen als in einer Dreierkette.
Mhm. Ja, lass uns doch mal über die oder über eine Position eben in dieser Viererkette sprechen. Ich meine den Rechtsverteidiger. Du hast natürlich Fufak und Kaiser im Kader. Da spielt dann aber gegen Hannover Rios Alonso, der eigentlich, ich glaube, bisher immer bei Essen als Innenverteidiger aufgelaufen
ist. Ja, der hat ein paar Mal versucht, das Außenverteidiger in der Regionalliga. Das ist dann ziemlich in die Hose gegangen. Ich bin überrascht, aber ich glaube, das war eine Anerkennung für Rios Alonso für seine Leistung in den letzten Wochen, Monaten, dass er ihn nicht gleich rausnehmen wollte, dass er ihn nicht ersetzt durch Fufak oder Kaiser, sondern er sagt, ich probiere es halt mit ihm. Ist nicht seine richtige Position, aber er ist natürlich auch ein Kämpfer. Aber auf lange Strecke glaube ich nicht, dass er sich da festspielen wird. Das ist
Rios Alonso ist ein typischer Innenverteidiger, der seinen Job makellos ausübt, wenn er einen Chef neben sich hat. Das war Felix Götze, Top-Partner, Top-Ehe, Top-Innenverteidiger-Duo. Und wenn er jetzt, ich weiß nicht, Michael Schulz weiß ich noch nicht, der kommt mir jetzt auch nicht so als so dieser Lautsprecher rüber, der Kommandeur.
Oh, doch schon. Doch eher.
Also ich glaube, muss man graulich wieder wegziehen. Ja. Das ist so ein bisschen ein Luxusproblem.
Ja.
Aber diese Rechtsverteidigerposition, das ist wiederum, ja, ich weiß nicht, ob Luxusproblem oder doch ein Problem, weil irgendwie seit 2 Jahren, du hast schon Wiegel ausprobiert, du hast Fufak ausprobiert, du hast Kaiser ausprobiert, du hast Kuruma ausprobiert, du hast Rios Alonso ausprobiert. Aber keiner scheint sich festzuspielen. Viele haben gedacht, Nils Kaiser, der im letzten Drittel der vergangenen Saison der Gewinner war, Vertrag wurde verlängert. Jeder hat gedacht, Kaiser hat sich da jetzt festgespielt, aber siehe, Kaiser hat jetzt die ersten Einsatzminuten erst erhalten, ne, in der Schlussphase.
Aber man sieht ihn eher zentral immer.
Genau, man sieht ihn zentral, obwohl er Rechtsverteidigerposition ordentlich
hat gemacht hat.
Befriedigend. Einfach, ne? Ohne große Dinge zu machen, aber auch ohne großes falsch zu machen. Und ja, Rios Alonso ist kein Rechtsverteidiger. Weiß ich nicht. Muss sich erwähnen, noch was einfallen lassen. Aber nochmal, da sind wir wieder beim Thema Viererkette, Dreierkette. Eigentlich kannst du mit Schulz, Kraulich, Rios Alonso spielen. Dann ist man wieder auch vielleicht nicht so sicher.
Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Zweikampf zwischen Kraulich und Rios Alonso um die Innenverteilung gibt.
Auf Sicht, ne?
Weil da ist Kraulich auch noch nicht. Der kommt immer etwas langsam vor. Ist auch nicht so der ganz sichere. Rios Alonso beißt sich in den Gegner rein. Ich weiß nicht, wenn ich zwischen den beiden die Wahl hätte, ob ich immer mich für Kraulich entscheiden würde.
Ist das dann eine Position, wo RW noch nachlegen will? Oder liegt der Fokus?
Priorität ist eindeutig auf der Außenposition. Da möchte man flexibel sein, da möchte man in die Breite kommen. Wenn Safi oder Brumme sich mal verletzen oder gesperrt sind. Da
Außenposition ist dann, offensiv.
Offensiv. Das ist deshalb,
das ist
die erste Priorität.
Und ja, eventuell, ich höre immer von 2, 3 Transfers. Und dann muss man schauen, vielleicht schaut man sich dann auch auf der Rechtsverteidigerposition um. Ich habe es bislang nicht gehört, weil ich habe gerade die Namen aufgezählt. Ja, bis auf Wiegel sind ja auch noch alle im Kader.
Ja.
Rios Alonso, Kuruma, Fufak, Kaiser. Irgendeiner kann die Position immer ausüben. Ich sehe da jetzt nicht, dass man jetzt unbedingt einen Rechtsverteidiger holen muss.
Nein.
Wärst du ja völlig überbesetzt. Dann müsstest du wieder jemanden davonjagen, in Anführungsstrichen, oder den bitten, sich umzuschauen nach einem anderen Arbeitgeber. Vielleicht passiert noch mal was im Zentrum, wie Ralf gerade gesagt hat, vielleicht so eine Erfahrung, aber muss auch nicht sein, weil man hat eben in der Hinterhand einen Zweikowski, Kaparos mit einem großen Potenzial, was er aktuell nicht so ganz ausschöpft, zumindest in der Defensive. Aber denk mal, 2 Transfers werden es noch sein. Auf jeden Fall ein, wie ich immer gerne sage, Flügelflitzer, der auch mal vielleicht einen Lukas Brumme oder Ramin Safi die brauchen da jetzt nicht nochmal angetrieben zu werden, aber dass man da eine Alternative hat. Weil wenn man sich jetzt auch die Wechsel anschaut gegen Aachen und Hannover, ich glaube, es gab bei dem Wechsel jetzt nur einen neuen Mann, ne, im Vergleich zu Aachen. Also Dabrowski spielt, worauf ich jetzt hinaus will, so mit 14, 15, maximal 16 Leuten.
Eisfeld da wieder
rein. Deshalb, du hast nicht diese Breite. Ne? Natürlich fehlt jetzt mit Mustier jemand. Ne?
Und man ist froh, dass die zweite Liga jetzt angelaufen ist. Dann gibt es schon die ersten Frustrierten vielleicht, die jetzt überlegen, soll ich nicht doch nochmal wechseln bis Ende August?
Jetzt beginnt das Poker, ne?
Jetzt geht das Geschachere los.
Aber das ist ja, du hast mit Christian Flüttmann gesprochen, ich habe gerade mit Erdal Celik gesprochen, technischer Direktor, aber auch Kaderplaner von Alemannia Aachen. Gleiches Thema. Ja, wir suchen noch einen Innenverteidiger und vielleicht da, aber wir warten noch ab. 2. September ist Ende. Ende August werden die nervös. So genau. Denkt auch jeder Drittligist. Ja. Ne? Man schaut in die zweite Liga und die Jungs, die Anfang August oder im Juli, ja, nee, dritte Liga tue ich mir nicht an, ich bin Zweitligaspieler. Die denken Ende August dann anders, wenn die sehen, oh scheiße, vier Spiele gemacht oder vier Spieler hätte ich machen können, aber bin bislang 18 Minuten zum Einsatz gekommen und dann werden Vereine wie Rot-Weiß Essen und Alemann Aachen doch attraktiv.
Ich sprach gestern mit ein paar Fans auf dem Bahnsteig, man hat immer viel Zeit, wenn man auf den Zug wartet. Und die Hoffnung auf Obuz ist immer noch da bei einigen. Das heißt, aber irgendwie klappt ihr noch zurückzuholen als Laie oder.
Das geht ja nicht eigentlich. Das
Ja, aber
ich bin falsch informiert. Der Vertrag
ist
2025.
Ja, aber was ist, wenn Köln jetzt verlängert und sagt, wir leihen ihn nochmal aus? Ja. Dann geht's. Dann würde es gehen.
Klar,
anderen Verein und die sagen sich, ist noch zu früh, wir leihen ihn nochmal zu Rufus Essen aus. Da hat's geklappt.
Klar. So
ging es.
Ja, den traut man noch ein bisschen hinterher.
Den traut man noch sehr hinterher, hat man gemerkt bei den Fans.
Aber ich glaube, so ein Obuz, die Kölner sagen dann auch, entweder setzt er sich jetzt bei uns durch, ja, oder wir verkaufen.
Ja, klar.
Also ich kann mir, da war irgendwas mit Galatasaray Istanbul mal in den letzten Wochen, was plötzlich rot-weiß ist. Ich halte im Fußball sowieso alles für möglich.
Ja.
Wir hatten das bei Arslan erlebt, der war da, der war nicht da, der war komplett, und das ist aber Obuz.
Wenn ich jetzt Obuz wäre, würde ich mir das auch dreimal überlegen. Der hat jetzt so einen Heiligenschein in Essen wieder aufgebaut. Der kommt mit neuen Mitspielern zusammen und ob das dann alles wieder so funktioniert.
Und dann hast du, Ralf, wieder absolutes Luxusproblem. Ja. Man muss ja Ramin Safi raus oder Lukas Brumme muss wieder nach hinten.
Richtig. Und man muss ja auch sagen, zur Anfangszeit war man ja nicht immer der große.
Der brauchte auch seine Anlaufzeit.
Das war dann gegen Ende der Saison. Klar, da war er jede Woche, wurde er gelobt.
Ja.
Aber da gab es ja auch mal andere Zeiten.
Ja, also an Obelstelle würde ich das nicht machen.
Er kann fast nur verlieren, aber das ist ja jetzt auch von uns so ein bisschen
hypothetisch.
Ein paar Tage sind es ja noch, da wird sicherlich noch was passieren. Begleiten das Ganze natürlich hier.
Ja.
Lass uns den Blick mal nach vorne richten. Die dritte Liga pausiert jetzt eine Woche, denn Pokal steht an.
RB Leipzig.
RB Leipzig am Samstag kommt an die Hafenstraße. Wir haben es schon nach der Auslosung, glaube ich, hier im Talk thematisiert. Natürlich nicht unbedingt das Wunschlos, einfach ob der Stärke des Gegners, auch sicherlich ob des Vereins an sich. Da hatte man sich, ja, weiß ich nicht.
Nicht wunschlos ist die Untertreibung.
Das ist das blödeste Los.
Man spricht von einem Kacklos, wenn man
ist. Ich sag immer,
ja, aber so würde man drüber draus.
Da gibst du mir wahrscheinlich recht, oder? Wolfsburg, Hoffenheim, RB Leipzig. Da freut sich kein Drittligist, kein Regionalligist drüber. Du hast einen Erstligisten, aber du hast eben diese Plastikvereine, die bringen keine Fans mit oder vielleicht kommen doch 1500 Leipziger, wahrscheinlich. Mittlerweile haben die auch Fans und die Jugend von heute, ich sehe auch viele im Urlaub, die tragen RB Leipzig-Trikots, ist nun mal so. Aber
das
ist nicht so
ein Fußball,
diese,
schon dann auch begeistert.
Aber ob jetzt Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig natürlich noch besser als die beiden erstgenannten, das sind ja so Gegner, die nicht attraktiv sind auf dem Papier und noch verdammt gut Fußball spielen. Und das ist natürlich für einen Pokalfight ja eine scheiß Situation. Eigentlich nimmt sich Leipzig auseinander.
Ich spiele jetzt trotzdem, bevor du weitersprichst, trotzdem mal unsere letzte Rubrik ein, die da heißt
RWE gewinnt wenn.
Deswegen frage ich, wann gewinnt RWE denn gegen Leipzig?
Wenn der Fußballgott am Wochenende ein Rot-Weiß heißt.
Ja.
Wenn Leipzig Rot-Weiß Essen unterschätzt, wenn Leipzig noch nicht im Fluss ist, weil sie noch kein Pflichtspiel gemacht haben, und wenn Leipzig erstmal Olmo ersetzen muss und sich da vielleicht irgendwelche Unregelmäßigkeiten innerhalb der Mannschaft ergeben. Also drei Hoffnungsträger, die müssen sie, glaube ich, erfüllen. Also das Größte ist natürlich, Leipzig muss es unterschätzen. Leipzig muss sagen, Rot-Weiß Essen, okay, da fahren wir jetzt mal hin. Die Stimmung wird aufgeladen sein, die Fans machen wohl so einen Fanmarsch vorher. Mhm. Die werden die nicht mit offenen Armen empfangen, da wird ziemlich viel Konflikt wieder im Stadion sein, rein akustisch, und vielleicht heizt es die Atmosphäre so auf, dass die Leipziger dann auch ein bisschen beeindruckt sind davon.
Ja, ich bin dann an dieser Stelle der Spielverderber. Möge mich RWE eines Besseren belehren und Leipzig raushauen, ich würde mich freuen, aber ich sage es mal emotionslos. Eigentlich, du hast gegen diese Leipziger keine Chance. Ich weiß nicht, in den letzten 5 Jahren waren sie 3 oder 4 Mal im DFB-Pokal.
Totale Pokalmannschaft.
Deshalb Stichwort unterschätzen. Die unterschätzen keine Mannschaft,
nein.
Keinen Underdog. Ja. Die sind so souverän. Die sind eine richtige Pokalmannschaft. RWE braucht, wie gerade sagte, der Fußballgott muss an diesem Tag ein Rot-Weißer sein. Jakob Golz in Weltklasseform. Am besten, wenn wir schon bei den Ketten waren, keine Dreier-, Vierer-, sondern Fünferkette, 5-4-1. Ist schwierig. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber Pokal, eigene Gesetze, habe ich gehört.
Ja,
also Safi glaubt an die Chance. Safi hat dann vom letzten erzählt, wo er mit Rödinghausen gegen Hoffenheim in die Verlängerung gegangen ist. Und dann haben die ihm in der 115. Minute das erste Tor kassiert. Am Ende ging es 0-2 aus. Also er glaubt schon, dass da überhaupt was drin ist.
Ich meine, es bringt ja auch nichts. Also das Leipzig qualitativ besser ist.
Ja,
darüber muss man nicht diskutieren.
Wie man so schön sagt, von 10 Spielen gewinnen die 9, ne? Oder?
Aber man muss, also es bringt ja nichts als Spieler dann irgendwie, ja wir verlieren eh. Das ist, glaube ich, auch sowieso die falsche Einstellung.
Es ist immer noch Rot-Weiß Essen. Es ist eine volle Hafenstraße mit 19.100 Zuschauern. Du bist ein Drittligist, du bist kein Regionalligist mehr. Natürlich, wenn du so einen richtigen Sahnetag erwischt und wie Ralf sagt, wenn die den Tick unterschätzen, ne, dann bist du da. Ich glaube nicht, dass RWE 0506 verliert. Das glaube ich nicht. Aber so, wenn du am Ende wird es dann doch, wenn wir gleich vielleicht zum Tipp kommen, 1-3, 1-4 sein. Aber klar, der RWE eine Chance, aber es muss einfach ein perfekter Tag sein. Und wenn ich mir die Spiele gegen Aachen, Hannover anschaue, wo sowohl die Aachener als auch die Hannoveraner viel zu Torschüssen kamen, viel zu Einschussmöglichkeiten kamen, das muss sich natürlich verändern. Leipzig wird dann nicht 10 Chancen verballern. Ne?
Ja. Rom hat gestern einen schönen Vergleich aufgestellt. Er sagt, wie war es denn im letzten Jahr? Da haben wir in Halle verloren, dann kam Aue, da haben wir unentschieden gespielt. Dann kam der HSV und da haben wir uns dann gefunden als Mannschaft. Mhm. Und auf diesen Effekt hofft er jetzt auch gegen Leipzig wieder.
Ja, wir schauen, ob es die ganz große Überraschung gibt. Ich sag mal so, wenn es die gibt, wer
und
auf RWE tippt.
Darf ich mal an erinnern, damals Rot-Weiß Essen gegen Leverkusen, als Engelmann das Tor gemacht hat. Das war in der Corona-Zeit, da waren keine Zuschauer im Stadion, da waren 300 Zuschauer. Jetzt hat Rot-Weiß Essen den 12. Mann dabei. Ja. 19.000, 18.500 sind für Rot-Weiß. Also das muss ja nochmal Push geben.
Ja, wir schauen, ob es die Überraschung gibt. Wenn es sie gibt, wer ein bisschen Geld auf Essen setzt, wird sicherlich...
Wer wird reich.
Wird reich, denke die Quote.
Kommt auf den Einsatz an, ne?
Ja.
Man kann mit einem Euro anfangen, man kann aber auch ein paar Nullen...
Ja, das stimmt.
Ich glaube, die da ein paar Nullen auf, die halten sich dann doch.
Wir freuen uns trotzdem auf das Spiel.
Absolut.
Wir sprechen natürlich wie gewohnt das Ganze danach hier im Talk, beziehungsweise im Podcast. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Von der Hafenstraße, Inside RWE, gibt es mittlerweile auch als Podcast. Ihr könnt uns entweder auf YouTube wie gewohnt schauen oder ihr könnt uns nur zuhören als Podcast auf den bekannten Plattformen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Treffen uns nach dem Leipzig-Spiel dann wieder hier. Danke euch beiden.
Gerne.
Danke.
Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.